Ja, das ist das Thema heute. Also, wer bin ich und wer soll ich sein? Und ich habe das mal ein bisschen umbenannt. Und warum sind wir so unglaublich erschöpft? Das ist so ein Phänomen unserer Zeit. Wir stellen fast nur noch Lehrer ein, die mit Teilzeitstellen anfangen, also die keine volle Stelle mehr wollen, weil sie irgendwie so das mit der Work-Life-Balance hinkriegen müssen. Und das nennt man ja heute nicht mehr Work-Life-Balance, wie das früher war. Also ich habe einen Job und ich habe ein Privatleben und das muss ich in ein ausgewogenes Gleichgewicht bringen, sondern heute nennt man das Work-Life-Separation. Das heißt also, ich habe mein Privatleben und ich habe mein berufliches Leben und mein Privatleben, mein berufliches Leben haben keine Überschneidung, bleiben weg mit deiner Arbeit aus meinem Privatleben. Ja, das ist heilig und die Arbeit muss sich dem Privatleben unterordnen. Und junge Leute sind heute eher bereit, auf Einkommen zu verzichten, sowieso auf Karriere, wenn sie dafür mehr Raum zur Selbstverwirklichung haben. Und diese Work-Life-Separation ist so ein Trend im Bildungssystem, im Berufssystem, dem ja zum Beispiel dieser Homeoffice sehr entgegenkommt, ja, dass man eben zu Hause bleibt. Aber irgendwie, obwohl die Rahmenbedingungen ja eigentlich immer günstiger werden für das Erwerbsleben, sind die Menschen immer erschöpfter. Und das ist ein Thema, mit dem wollen wir uns heute mal beschäftigen. Was hat das eigentlich mit unserer Identität zu tun, wie wir uns wahrnehmen, auch als Menschen, und dass das so ein Ergebnis hat. Und ich möchte gerne anfangen mit einer Geschichte aus dem Buch Daniel und einen Vers lesen aus diesem Buch, aus Daniel Kapitel 1, Vers 7. Auch, glaube ich, eine Story, die wir ganz gut kennen und wo wir schnell drin sind. Da gibt es nur diesen einen Vers zu den Juden, lese mal Vers 7, zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und Aschpenas gab ihnen babylonische Namen, Daniel nannte er Belshazzar, Hanania nannte er Schadrach, Michael nannte er Meshach und Asaria Abednego. Man muss sich die Situation mal ganz kurz vergegenwärtigen, womit wir es da zu tun haben. Es ist praktisch eine Deportationssituation, also ein Land wird überfallen von einer feindlichen Macht und es gibt Gefangene. Diese Jungs werden deportiert. Man hat Zwecke, man hat etwas mit ihnen vor. Sie sollen die künftige Elite des Landes bilden. Und der Daniel und seine Freunde geraten hier in eine totale Identitätskrise. Diese Identitätskrise ist allumfassend, weil ihnen quasi alles genommen wird. Und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen, was das für die Jungs bedeutet hat. Also zum Beispiel eine ganz andere Sprache zu lernen. Man merkt, dass ja auch Communities sich bilden, auch in Deutschland, auch Subkulturen bilden sich ja nach der Sprache. Das heißt, ich gehe dahin, wo Leute die Sprache sprechen, die ich spreche. Und da bildet man neue Gemeinschaften. Und das ist in Deutschland so, das ist weltweit so und das wird auch damals so gewesen sein. Was es also bedeutet hat, dass einem die Sprache genommen wird, das ist unglaublich identitätsvernichtend. Also man muss sich plötzlich in dieser Keilschrift zurechtfinden, die ganz anders ist als das Hebräische, die hebräische Schrift. Und es geht in die Religion hinein. Der Daniel kannte natürlich die Verehrung von Yahweh. Und plötzlich hat er es zu tun mit Marduk und anderen Göttern der Babylonier, eine Vielgötterei, viele Götter gab es in Babylon. Und mit dem man sich vertraut machen muss, weil mit jedem Gott ist ein Ritus verbunden. Da sind Dinge, die du tun darfst und die du nicht tun darfst, die du sagen darfst, die du nicht sagen darfst. Feiertage, die man einhalten muss, bestimmte Opferrituale, alles das musste in Rekordzeit lernen und einhalten. Das heißt, er war natürlich Teil der Kultur und verpflichtet. Die Jungs, die haben natürlich auch die universitäre Bildung kennengelernt. Und um ihnen sozusagen auch den letzten Rest von Identität zu nehmen, werden sie auch umbenannt. Sie bekommen neue Namen. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn du dich auf einmal ganz anders nennen würdest. Du hießest nicht mehr mit deinem Vornamen, sondern kriegst einfach einen anderen Namen, der Kultur entspricht, aus der man jetzt gerade, in die man deportiert wird. Und sie werden benannt von den Namen Gottes, die sie hatten, zu Götzennamen. Und das sind auch die einzigen Namen, die da bekannt waren. Ja, natürlich die Arbeitskollegen, die Menschen dort. Und es wird das Essen umgestellt. Alles, was vorher erlaubt war, verboten war, ist jetzt erlaubt und sogar Pflicht. Also Ernährung wird umgestellt, die Sprache wird umgestellt, die Kultur, die Bildung, die Namen, alles wird ihnen genommen. Eigentlich haben sie nichts mehr, wer sie vorher waren. Ich weiß nicht, ob der Vergleich zu krass ist, aber das, was die Nazis gemacht haben mit Menschen, die in Konzentrationslager gesteckt wurden und die bekamen dann so Buchstaben oder so Symbole. Ja, man entmenschlichte diese Menschen, um ihnen ihre Identität zu nehmen, ja, sie zu einer Masse zu machen. Und im Prinzip passiert das mit diesen Jungs hier auch. Seine totale Gehirnwäsche. Man versucht, die Identität auszulöschen. Nichts anderes wird hier versucht. Und in so einem Setting befinden sich jetzt diese drei Freunde. Und der eine, der hat mich so ein bisschen angesprochen, weil sein Name so besonders ist, weil der Michael heißt übersetzt auf Hebräisch, wer ist, wie Gott ist. Und ich glaube, wir merken schon an dieser Namensgebung, die ja nicht zufällig so in der Bibel steht, dass dieser Junge etwas mitnimmt, was am Ende dafür sorgt, dass er in dieser Kultur nicht einfach assimiliert wird. Ich möchte über diesen Halt sprechen, den der Michael schon in seinem Namen hat. Und das versuchen wir mal ein bisschen auszudifferenzieren, was das konkret bedeutet. Und wir wollen mal einen Sprung machen, so 600 Jahre in die Zukunft, also von dem Buch Daniel in den Römerbrief. Denn Paulus beschreibt ebenfalls eine heidnische Kultur, nicht die babylonische, sondern die römische Kultur. Und er entwickelt dort ein interessantes Verständnis, welchen Einfluss der Halt auf die Verhältnisse hat, in denen wir leben. Ja, ich habe das versucht mal hier mit dieser Grafik, die könnt ihr leider jetzt nicht gut sehen. Ich kann es ja auch leider nicht scrollen. Aber ihr bekommt die Präsentation, ihr könnt das später euch nochmal angucken. Ich erkläre es euch, soweit ich kann. Und wenn wir dort mal ins erste Kapitel reingehen, das erste Kapitel des Römerbriefes, dann spricht er dort von einer römisch-heidnischen Welt. Also er sagt, diese Leute sind offensichtlich gottlos. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist jedem mit einer jüdischen Sozialisation glockenklar. Er kommt ja ins zweite Kapitel und sagt, naja, das sind christlich oder jüdisch sozialisierte Menschen, die wähnen sich moralisch überlegen. Aber im dritten Kapitel kommt er zu dem Ergebnis, sagt, was sie beide gemeinsam haben, das zählt vor Gott nichts. Das ist wertlos. Was sie brauchen, ist Gnade. Ist egal, ob du heidnisch sozialisiert bist oder ob du christlich sozialisiert bist, das spielt keine Rolle. Du brauchst Christus. Aber das Interessante ist, wie er diese römische Kultur beschreibt. Und er macht das in so einem Vierschritt. Also er macht deutlich, dass die Heiden oder dass diese römische Welt das Gottesbild vertauscht hatte. Sie hatten das Bild vertauscht, das Bild Gottes vertauscht mit dem von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Oder er benutzt diesen Begriff der Verwandlung. Dann hatten sie die Wahrheit in die Lüge verwandelt, sie hatten den natürlichen mit dem unnatürlichen Verkehr verwandelt und sie hatten Wohlgefallen an denen, die so leben. Und da macht sich so ein Vierschritt deutlich. Ja? Also im Zentrum steht der Halt. Und aus dem Halt folgt eine Haltung. Und aus dem Halt, da folgt ein Verhalten. Und das Verhalten prägt die Verhältnisse, in denen wir leben. Er macht also deutlich, der Halt in meinem Inneren bestimmt die Verhältnisse, in denen ich lebe. Oder man könnte auch andersrum argumentieren und sagen, zeige mir die Verhältnisse, in denen du lebst, und ich sage dir, was der Halt in deinem Leben ist. Wir können das mal heute so sagen, für wen der Halt die Rettung des Klimas ist. Der wird eine Haltung entwickeln, Tugenden für sich annehmen, die das widerspiegeln. Also da geht es um Energieeffizienz, um CO2-Ersparnis, da geht es eben um ein fossilneutrales Leben. Und der wird sich so verhalten, dass das umgesetzt wird. Er kauft ihm ein Elektroauto, der baut sich eine Wärmepumpe ein, was weiß ich, was er alles macht. Und er umgibt sich mit Leuten, die so denken wie er. Also er tritt eine Partei ein, die so denkt, er abonniert Zeitschriften, liest Webseiten und so weiter, umgibt sich mit Freunden, die sein Denken unterstützen. Jetzt kann ich mir sein Umfeld anschauen und ich weiß, was ist das, was ihn antreibt? Was ist eigentlich sein Halt? Und jeder Mensch hat einen Halt. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Ein Ideal, für das er lebt. Etwas, das ihn motiviert fürs Leben. Und Paulus macht deutlich, das ist bei den Heiden so, das ist bei den Christen so, das ist immer so. Das ist ein universelles Charakterprinzip. Es gibt einen Halt, dieser Halt erzeugt Tugenden,
Diese Tugenden erzeugen ein Verhalten und dieses Verhalten zeugt Verhältnisse. Das Entscheidende ist also der Halt. Und im Sinne des Römerbriefes würde Paulus sagen, das Entscheidende ist, wie denkst du über Gott? Wie wir über Gott denken, entscheidet am Ende die Verhältnisse, mit denen wir, die wir für unser Leben gestalten. Und das ist das Besondere unserer Zeit. Und da nehme ich nur das Beispiel der Transsexualität, das uns Deutsche im Moment noch ein bisschen beschäftigt und ein bisschen präsent ist. Das ist eigentlich nur ein Symptom für eine Kultur, in der ein Halt fehlt. Und der deswegen Verhältnisse ungebunden sind. Also in der wir einer bindungsgestörten Gesellschaft zu tun haben, weil ihnen der Halt fehlt. Es sind eigentlich suchende Menschen. Ich finde das eigentlich auch wichtig, dass wir diese Perspektive einnehmen, auch als Christen. Dass wir uns nicht so sehr darüber aufregen, sondern dass wir sehen, es sind bindungssuchende Menschen, weil ihnen ein Halt fehlt. Und sie binden sich an alles, was sie greifen können. Und das geht auch richtig durcheinander. Und der Luther hat das ja mal gesagt, was Gott nicht hält, das hält nicht. Und das merken wir. Also wir halten das mal fest, der Halt entscheidet ganz maßgeblich darüber, in welchen Verhältnissen wir leben. Dieses biblische Prinzip, das wollen wir später auch nochmal weiterentwickeln. Und wenn wir uns heute mal in unserer Kultur umgucken, dann haben wir es mit diesen ROTS-Kids zu tun. Das steht für das englische Rapid Onset Gender Dysphoria, also Menschen mit einer schnell einsetzenden Geschlechtsdysphorie. Ja? Geschlechtsdysphorie ist praktisch die, dass sich fremd fühlen im eigenen Geschlecht. Das hat besonders in Deutschland, in manchen skandinavischen, englischen Ländern ja eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen in den letzten 12 Jahren und flacht auch wieder ab. Das ist also eine sich abnehmende Entwicklung. Ja, das ist auch gerade wieder auf dem Rückgang. Nur wir Deutschen, wir haben das noch nicht verstanden, wir rennen noch mit wehenden Fahnen in die Richtung. Aber es sind Menschen, gerade junge Menschen, die auch eine besondere eine Veranlagung mitbringen. Also bestimmte begünstigende Kriterien, wie zum Beispiel Neurodiversität. Also junge Leute, die zum Beispiel mit Asperger-Syndrom geboren sind oder die Ausgrenzung erfahren haben. Oft sehr intelligente Leute, also Hochintelligenz. Die sind besonders anfällig für die Botschaft, naja, mit dir ist gar nichts falsch, sondern du bist nur im falschen Geschlecht geboren. Ja? Du bist eigentlich ganz okay. Und dir kann geholfen werden mit deiner Depression und mit deiner Psychose, wenn du nur dein Geschlecht wechselst. Und diese Leute, und das gibt eine doch auch erschreckend hohe Zahl an Menschen, die so eine Transition vornehmen lassen, die also sich körperlich anpassen lassen, hormonell oder auch körperlich durch Operation, die sozusagen ihrer Krise eigentlich Ausdruck verleihen, indem sie sagen, ich muss mich irgendwie anders orientieren. Ich bin als Mensch falsch. Und ich muss mich in meinem Geschlecht, ich muss ein anderes Geschlecht wählen. Und sie sich auf einen Weg begeben, der ihnen zwar eine gewisse Aufmerksamkeit, eine öffentliche Aufmerksamkeit verheißt, aber einen unglaublichen Schaden hinterlässt. Und jetzt so langsam merken wir, dass weltweit diese Genderbewegung auf dem Rückgang ist, ja, weil es überall auch Regierungen gibt, die jetzt sozusagen wieder konservative Denkweisen vertreten. Prominentes Beispiel Präsident Trump. Ja, der das am Tag seiner Antrittsrede ja gesagt hat, es gibt nur Mann und Frau. Und die Hauptunterstützer der deutschen Bewegung sind zweifellos amerikanische Stiftungen. Ich gehe also davon aus, es gibt auf Facebook und so weiter schon längst die Rückbewegung. Ja, das geht alles wieder zurück. Aber das, was bleibt, sind Menschen, die jetzt einen Schaden haben und denen gar nicht geholfen ist. Ja, weil sie haben ja dadurch, dass sie sich haben umoperieren lassen, jetzt nicht auf einmal einen Halt im Leben. Die Frage bleibt. Manche Länder haben auch die Regelung schon wieder angepasst, habe das hier mal nur aufgeschrieben. Also es ist, glaube ich, nicht falsch zu sagen, dass wir mittlerweile in einer Kultur leben, wo viele Menschen unterwegs sind mit einer Identitätskrise. Und ich habe hier nur mal ein Beispiel von einer, von Frau Wagner, die besonders intensiv in Deutschland mit ihrer Firma das Thema Gender auch ins Parlament gebracht hat, in Unternehmen, in allen großen deutschen Automobilkonzernen unterwegs war und die jetzt ihre Firma geschlossen hat, weil sie sagt, das Thema Vogue ist vorbei, das ist sozusagen nicht mehr verkäuflich im wirtschaftlichen Sinne. Und ja, es gibt eine Rückkehr des Konservativen. Sie gibt auch zu, es gibt auch Überdruss, und das wundert mich nicht, das Thema wurde und wird in Teilen übertrieben. Ja, sie ist diejenige, die es übertrieben hat und stellt sich jetzt klug daneben und tut so, als hätte sie damit jetzt keine Verträge. Aber natürlich ist sie nicht die Einzige, nur ein Beispiel dafür, dass irgendwie merkt man, das war es jetzt nicht, aber man hat natürlich auch keine Alternative. Menschen mit Identitätskrise ziehen sich zurück, und habe das jetzt mal herausgefunden aus einem Ärztereport 2021. Laut Studie sind mehr als doppelt so viele Kinder und Jugendlichen in Psychotherapie wie vor 11 Jahren. Also 55% davon, kann man nachlesen im Ärztereport, haben Belastung, Depression, Angststörung. Und Corona hat das nochmal enorm gepusht. Also man sagt heute nach aktuellen Studien, dass sich 25% aller Kinder und Jugendlichen in einer psychisch kranken Situation befinden. 25%, also es ist ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen. Und das ist eine extreme Zahl. Was wächst da für eine Generation ran? Also was für einen Betreuungsaufwand werden die erzeugen? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, wir erleben das in der Schule, dass die Zahl der Kinder, die mit dieser emotional-sozialen Beeinträchtigung kommen, einfach unfassbar zunimmt. Aber so viel Geld haben wir gar nicht, die alle zu betreuen. Also das geht gar nicht. Und die Frage ist natürlich berechtigt, was ist das eigentlich für ein Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben? Alain Ehrenberg ist ein französischer Soziologe, der hat 2004 ein Buch geschrieben, Das erschöpfte Selbst. Und er beschreibt in diesem, ist ein rein säkularer Autor, er beschreibt praktisch den Wandel der der westlichen Kultur der Schuld zu einer Kultur der Leistung. Also früher ging es um Gehorsam und Konformität, heute geht es um Selbstverwirklichung und Autonomie. Der unabhängige Mensch, ja? Ich lasse mir von keinem mehr was sagen, ich bin mein eigener Herr. Und er beschreibt in seinem Buch, dass die Depression unserer Kultur Ausdruck dieser neuen Überforderung ist. Wir erfüllen den Anspruch nicht. Wir kommen dem Anspruch nicht hinterher. Diese neue selbstbestimmte Rolle, dass ich mein eigener Herr sein muss, dass ich mich selbst verwirklichen muss, dass ich meines Glückes Schmied bin, dass ich für mich verantwortlich bin, überfordert uns. Und die Folge ist, dass eine ganze Kultur depressiv wird. Er nennt das die Tyrannei der Autonomie, denn das Recht wird zur Pflicht. Ich darf nicht nur autonom sein, ich muss es auch sein. Und jetzt führt der Dauervergleich auf Social Media dazu, dass wir uns alle vergleichen können. Wer ist der Glücklichste? Und wir erzeugen eine Glücklichsein-Pflicht durch alle Informationen, überall, der die allermeisten nicht nachkommen können. Es gibt auch so ein paar Siegertypen, die sich dann da verwirklichen können, damit auch Geld verdienen. Aber letztendlich ist eine ganz neue Konkurrenz ums Glücklichsein entstanden. Wir müssen jetzt alle glücklich sein. Und da gibt es natürlich einen Haufen YouTuber und Instagrammer, wo Reels laufen und Shorts auf den großen Kanälen, die uns erklären, wie man sich jetzt optimiert. Wie kriege ich das hin? Und diese Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung, dieses Streben nach Glück sind Ansprüche, die natürlich kommerziell in so einer kapitalistischen Gesellschaft gefördert werden können, aber keiner erfüllt das. Wir merken, wir bleiben dem Anspruch zurück. Jetzt ist das Ich der Halt. Und die Tugend, die wir leben, ist die Selbstoptimierung. Und das Verhalten, das wir zeigen, ist Erschöpfung. Und die Verhältnisse, in der wir leben, sind eine depressive Gesellschaft, in der alle überfordert sind. Es ist alles zu viel. Alles ist allen zu viel. Man hat nur noch mit Menschen zu tun, denen alles zu viel ist. Ja? Wir sind vom Druck erschöpft, Schöpfer sein zu müssen. Da, wenn der Schöpfer verschwindet, dann muss das Geschöpf Schöpfer sein. Und wir merken, dass wir das nicht hinkriegen. Und ich glaube, das wird ganz gut deutlich an so einem Beispiel wie dem Smartphone. Das Smartphone ist ein Gottersatz. Nein, ich würde sagen, es ist ein Gottmacher. Es ist ein Gottmacher. Das Smartphone ermöglicht mir, dass ich alles weiß. Dass ich überall bin. Dass ich jederzeit erreichbar bin. Und ich merke, dass mich das erschöpft. Dafür bin ich nicht gemacht. Ich bin eigentlich als Mensch begrenzt. Ich bin nicht überall. Ich kann nicht mit allen sprechen. Ich kann mir nicht alles behalten und ich kann auch nicht alles wissen. Und egal wie viele Apps ich mir auf mein Smartphone lade, ich kann mich am Ende auch nicht optimieren. Ich muss schlafen, ich muss aufs Klo. Interessanterweise, habt ihr schon mal James Bond auf dem Klo gesehen? Ja. Es gibt einfach so Sachen, die werden geschickt ausgeblendet. Es wird so ein Superhelden-Image skizziert, aber die wahren Bedürfnisse bleiben auf der Strecke. Louis Giglio hat ein schönes Buch geschrieben. I am not, but now I am. I am not, but now I know I am. Ja, also but I know I am. Also ich bin nicht der ich bin, aber ich kenne den, der ich bin ist. Und die Botschaft, die er dahin hat, die Geschichte hat einen Star und du bist es nicht. Die Bühne hat einen Star und du bist es nicht. Und der Tom Cunningham hat ein schönes Programm geschrieben, Each One Reach One, Each One Teach One. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, ist ja ein NTM-Missionar und der hat in seinem Programm diesen Satz mal aufgeschrieben. Ich bin nicht. Das ist auch mein Name und deiner. Sag mal ganz leise, mein Name ist, ich bin nicht. Ich bin nicht der Macher. Ich bin nicht der Kopf aller. Ich bin nicht der Leiter von irgendwas. Ich bin nicht der Erschaffer. Ich bin nicht der Retter der Menschen. Ich bin nicht der, der die Welt zusammenhält. Ich bin nicht allwissend. Ich bin nicht Gott. Ich bin nicht. Gott ist groß und wir sind es nicht. Er ist es, der die Rollen verteilt und der das Drehbuch schreibt, der die Regie führt und der die Handlung bestimmt und wir sind es nicht. Ich glaube, dass das eine wichtige Botschaft ist. Warum sind die drei Freunde stabil geblieben in ihrer Krise? Weil sie verstanden haben, dass die Existenz und Gegenwart Gottes sie bewahrt. Er bleibt präsent. Wenn es gibt ja zwei Erzählebenen im Buch Daniel. Die eine Erzählebene, das ist die Erzählebene der Geschichte, ja, was die da miteinander erleben. Und die zweite Erzählebene ist das, was der ewige Gott fügt in dieses Leben. Ja, sie bekommen Gunst. Sie werden mit ihrem 10-Tage-Programm überlegen, zehnfach überlegen. Ja, sie werden bewahrt im Feuerofen. Der Daniel wird bewahrt in der Löwengrube. Der allmächtige Gott ist Gott und sie sind es einfach nicht. Sie entscheiden sich deswegen für die Wahrheit, diesem Gott treu zu bleiben und finden Unterstützung durch das Wurzelwerk von Gemeinschaft. Das sind eigentlich gar nicht so wirklich Leitsätze, die wir aus dem Buch Daniel entnehmen können, aber es sind Beispiele, wie sie als Freunde mit einer stabilen Identität durch diesen unfassbaren Wegfall, durch den unfassbaren Raub von Persönlichkeit klarkommen. Und deswegen möchte ich das gerne weiterführen mit zwei wichtigen Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Die erste wichtige Frage ist, wer ist Gott? Und die zweitwichtige Frage ist, wer bin ich? Der David Murray hat dieses schöne Buch geschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch hat es euch gelesen? Hat es gelesen hier? David Murray? Ist sogar im CV-Verlag erschienen, ja. Die Shona Murray hat das zweite Buch geschrieben, das ist grün, ja, das heißt Refresh. Und David Murray ist Pastor in den USA, seine Frau ist Ärztin. Und das, was sie beide erlebt haben, ist, sie hatten einen Burnout. Ja, er in seinem Job als Pastor, sie in ihrem Job als Ärztin. Und dann haben sie sich mit Management-Seminaren beschäftigt, Erschöpfung, wie gehe ich um mit meiner Erschöpfung im Leben. Und dann haben sie sich so ein paar Sachen aufgeschrieben und dann hat er das fertig gehabt in seinem Programm und tralala und kriegt er wieder einen Burnout. Okay, dann hat er verstanden, ich muss auch machen, was ich da schreibe. Ich muss das wohl auch leben. Und dann haben sie sich beide hingesetzt und haben diese beiden Bücher geschrieben. Refresh und Reset. Es sind Bücher an eine erschöpfte Gesellschaft. Es sind besonders Bücher an Leute, die total engagiert sind in Gemeinden. Es ist eigentlich geschrieben an Leute, engagierte Mitarbeiter. Ja, das ist die Zielgruppe.
Und in diesem Buch hier, in Reset, da geht er am Ende durch 10 Werkstätten durch. Er tut mal so, als wären wir ein Auto. Er fängt mit einer Bestandsanalyse an. Wir gucken uns mal ein Armaturenbrett an. Wie viele grüne, rote und gelbe Lampen sind da eigentlich? Sehr ernüchternd. Und dann geht er durch so 10 Werkstätten durch. Und eine davon, die würde ich euch gerne einmal zeigen, weil er beschäftigt sich in der 6. Werkstatt genau mit diesen beiden Fragen. Das fängt zum Beispiel mit der Frage an, was ist eigentlich das vorherrschende Bild, das wir von uns selber haben? Beschreiben wir uns mal in 5 Sätzen. Könnten wir auch 2 Sätze daraus machen. Und wir machen das jetzt mal ganz spontan. Formuliere einfach mal 2, 3, 4 Sätze, die beschreiben, wer du bist. Nehmen wir uns mal eine Minute Zeit dafür. Denk mal einen Moment drüber nach. Du müsstest dich in 2, 3, 4 Sätzen beschreiben. Wer bist du? Okay, ich weiß nicht, was du jetzt so aufgeschrieben hast für dich und wo du hingekommen bist. Ich habe das mal für mich irgendwann mal gemacht. Natürlich lässt sich niemand in 2 Sätzen definieren und beschreiben, aber wenn man das mal sagt, was hätte ich denn so aufgeschrieben für mich? Ich bin Vater, Ehemann, Schulleiter, Referent, lösungsorientiert, manchmal abwesend, manchmal nervös, Chef, Hobbyschrauber, ungeduldig, ältester Motivator, vergesslich, sportlich, Kollege, Versöhner, Handwerker, AT-Liebhaber, neugierig, Druckversager. Was beschreibt uns eigentlich? Und ich glaube, dass diese Frage ganz wichtig ist, dass man die auch am Ende kombiniert. Wer bin ich und wer ist Gott? Manche haben so eine Sicht von sich, ich bin halt der Sünder. Sören der Sünder nennt er das. Oder er nennt nur Norbert. Ich bin nur Installateur. Ich bin nur Handwerker. Ja, ich habe so eine eher negative Sicht. Es gibt Peter, den Perfektionisten, ne? Der eben, bei dem muss immer alles perfekt sein. Und das haben seine Eltern auch von ihm erwartet. Oder Stefan, der Starke, nennt er hier. Und sagt, ja, das sind so Mantras, so Vorstellungen von uns, die wir irgendwie auch in den Glauben mitnehmen. Und ich möchte einmal gleich mit David Murray durch sein Buch gehen und uns das einmal anschauen. Was bedeutet das eigentlich, das neu zu sortieren für sich, wer bin ich eigentlich? Ich habe vor 2015 bei mir in der Gesamtschule einen Test gemacht mit unseren Lehrern. Wir haben 2 Professoren aus Österreich eingeladen, die einen Erlebens- und Belastungstest gemacht haben. Ne? Erlebens- und Belastungsinventar von Lehrern. Und da ging es darum, rauszufinden, wann sind Leute, sind sie gesund, also gesundes Empfinden. Es gibt da so G-Typen für gesunden, S-Typen für Schonung und dann gab es B1 und B2. Das sind also Lehrer, die sich sozusagen im beginnenden Burnout und im aktiven Burnout befinden. Und ich habe festgestellt, dass 60% meiner Teilzeitlehrerinnen im Burnout sind. Das hat mich richtig schockiert. Ich sage, wie kommt denn sowas? Habe ich die gefragt, woran liegt das? Liegt das an der Schule? Sagt, es liegt nicht an der Schule. Schule ist super. Wenn wir in die Schule kommen, erholen wir uns. Er sagt, das ist doof für mich, weil kann ich nichts dran ändern. Wie kann ich dir denn helfen? Er sagt, das Problem ist, dass wir überfordert sind mit unserer Vielfalt aus Mutter sein, Lehrerin sein, Ehefrau sein, in der Gemeinde aktiv sein. Die Rollenvielfalt macht die Frauen kaputt. Sie schaffen es nicht, den Ansprüchen gerecht zu werden. Denn überall müssen sie natürlich glänzen und perfekt sein, an alles denken, überall da sein. Und sie sind erschöpft. Und im Gegensatz zu den Männern gehen Teilzeitlehrerinnen ganz still und heimlich einfach ein. Sie verschwinden, sie verstummen. Dann sind sie weg. Und das hat mich richtig schockiert. Ich dachte, wir müssen
da neu hinkommen, unsere Geschöpflichkeit zu bejahen, weil das Leben, das du führst, ist das Leben eines Gottes und nicht das eines Menschen. Und wir müssen wieder dahin kommen, unsere Geschöpflichkeit zu bejahen. Und dabei hat mir David Murray geholfen, der das so in so 8 Punkten macht in seinem Programm. Und ich möchte da mal anfangen mit dem ersten Punkt, Prioritäten neu zu ordnen. Er schreibt das in seinem Buch, dass ich vergessen habe, wer ich in Christus bin, ist das Schlimmste, was mir in meinem Dienst passiert ist. Das zweite Schlimmste ist, dass ich versuchte, diese Leere mit meiner Arbeit und meinen Rollen zu füllen. Das ist eine ziemlich schockierende Erkenntnis. Ich habe vergessen, wer ich in Christus bin und habe versucht, diese Leere mit meiner Arbeit und meinen Rollen zu füllen. Und man kann sehr, sehr, sehr beschäftigt sein, einen vollen Terminkalender haben, aber kein erfülltes Leben führen. Und wenn Paulus das sagen kann, ich bin durch Gottes Gnade, was ich bin, dann geht es diesen Rhythmus der Gnade auch zu lernen. Zum Beispiel, dass wir sagen, ich gehe abends ins Bett. Und dann gibt es so manche, und da zählte er sich auch zu, die sterben den Wecker auf 4:30 gestellt. Ja, um 4:30 springt er aus dem Bett und sagt, Herr, ich bin da, jetzt gehe ich dir zur Hand und helfe dir, dein Reich zu bauen. Und dann fragt Gott den David, ja, er hat da so ein fiktives Gespräch, David, was hast du gerade gemacht? Herr, ich habe geschlafen. Richtig. Was hast du gemacht, während du geschlafen hast? Herr, ich habe nichts getan. Richtig. Was habe ich in der Zeit getan, während du geschlafen hast? Du hast die Welt regiert. Richtig. David, habe ich dich dafür gebraucht? Nein, Herr. Du hast die Welt ohne mich regiert. Und weißt du, David, sagt Gott, ich habe sogar auf dich aufgepasst. Und er kommt dahin, dass ihm klar wird, Gott hat uns den Schlaf gegeben, damit wir schlafen, damit wir uns erholen. Er gebraucht uns in seinem Reich, aber er braucht uns nicht. Und er entwickelt in seinem Buch daraus die Theologie des Schlafes. Er sagt, jede Nacht erteilt dir Gott eine Lektion. Ich gebrauche dich, aber ich brauche dich nicht. Ich kann die Welt regieren ohne dich. Denn während du schläfst, regiere ich die Welt. Und die Wahrheit ist, in der meisten Zeit stehen wir Gott im Weg rum. Wir sind Sand im Getriebe. Wir sind ein Problem. Und vielleicht könnte er manches auch besser ohne uns machen. Ihm hat es gefallen, es mit uns zu machen. Ja? Aber es ist eher wie die Hand im Handschuh. Ja? Ich habe deinen Handschuh jetzt nicht dabei. Aber so kann man sich das vorstellen. Mir hilft dieses Bild, weil ich sage, so ist eigentlich mein Leben. Ich bin ein Handschuh. Man sieht nach außen nur den Handschuh. Aber was ist ein Handschuh ohne die Hand da drin? Die Hand ist das Wesen dieser Tätigkeit. Der Handschuh ohne die Hand ist tot. Er ist nur ein Mittel zum Zweck. Er ist nur eine Hülle. Er wird gebraucht, aber die Hand braucht ihn nicht. Die Hand bräuchte diesen Handschuh nicht. Es gefällt Gott, durch uns zu leben, dass Christus in uns ist. Aber das bedeutet nicht, dass wir Gott werden. Wir bleiben Geschöpfe mit ihrer Begrenztheit, mit ihren Bedürfnissen nach Schlaf, mit körperlicher Anfälligkeit, mit der Fähigkeit, krank zu werden. Wir brauchen unsere Ruhephasen. Wir werden nicht zu Gott, weil wir Christus kennenlernen. Und diese Geschöpflichkeit, die darf uns neu wichtig werden, zu sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Unvollständiges zu vervollständigen. Statt zu sagen, ich bin ein Versager, und das ist eine ziemlich krasse Aussage, muss ich sagen, es ist unvollständig. Ja, es gibt Zeiten, da werde ich auch von Sünde gequält. Das stimmt. Aber Gott hat in mich seinen Heiligen Geist gefüllt. Und das, was in Epheser 1 steht, stimmt auch. Wir sind nicht nur Sünder. Wir sind auch Heilige. Wir sind auch Söhne Gottes. Wir sind auch Geliebte. Ich bin eben niemals allein. Auch der Beistand des Heiligen Geistes ist bei mir. Ich bin nicht meine Aufgabe, sondern ich bin Kind Gottes. Und es stimmt eben nicht zu sagen, ich bin nur, sondern ich darf auch sagen, ich bin gesegnet in Christus, ich bin auserwählt in Christus, ich bin heilig in Christus, ich bin zur Sohnschaft in Christus bestimmt, ich bin angenommen in Christus, ich bin erlöst in Christus, ich bin Erbe in Christus, ich bin versiegelt mit Christus. Es stimmt beides. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da nicht zu einseitig werden. Je mehr Wahrheiten schreibt er in Bezug auf unsere Selbstwahrnehmung, wir erkennen, desto stärker das begnadigte Identitätsgefühl. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist ja auch eine Frage der Wahrnehmung. Habe ich den Fokus überwiegend auf die Stärken oder überwiegend auf die Schwächen? Das hängt doch mit der Persönlichkeit zusammen, ja? Jetzt jemand, der im Verhaltensprofil eher ein dominanter Mensch ist, der gerne führt und vorangeht, der wird eher seine Stärken sehen. Es gibt aber auch Menschen, die sehen eher ihre Schwächen. Und es ist gut, dass wenn wir unsere Stärken sehen und wissen, was wir gut können, dass wir das dann mit Schwächen auffüllen. Und vielleicht sehen wir eher Schwächen, dann ist es wichtig, dass wir das mit Stärken auffüllen. Stärken im richtigen Kontext. Ne? Paulus, der fleißigste von allen Aposteln, kann sagen, warum bin ich das? Weil Gott mir gnädig ist. Und es ist wichtig, dass wir das im Sprachgebrauch auch so sagen. Darin hat Gott mir eine Gabe gegeben, aber ich weiß um meine Begrenzung. Und wenn Gott mir eine Begrenzung gegeben hat, will ich davon reden, wie groß er ist. Und manchmal sind es auch Ehepartner, die Gott uns dafür zur Seite gestellt hat. Ja, auch dieses Unwahrheiten auszumerzen, zum Beispiel diese Aussage, ich kann mich nicht durchsetzen, ist am Ende eine Übertreibung. Oder ich bin krank. Das stimmt nicht, ich bin nicht krank. Ich habe auch gesunde Zeit, das meiste an mir ist gesund. Ich bin nicht krank als Identität. Das kann dahin werden, dass jemand sagt, ich bin krank. Nein, du bist nicht krank. Man hat auch Krankheit. Ja, aber ganz vieles meiste ist gesund. Und diese Ausgewogenheit zu sehen, indem man sie ins Licht holt, wenn man auch sagt, manchmal gelingt mir was auch eine Untertreibung, aber wir sind nicht unbedingt das. Ich weiß, ein Arbeitskollege fing jetzt an bei uns in der Schule und dann erzählte er, seine Frau hat eine Krankheit. Er wollte mir nicht sagen, was völlig in Ordnung ist, muss er ja auch nicht. Und die Begründung fand ich interessant. Er sagte, ich möchte nicht, dass meine Frau nur die kranke Frau ist. Manchmal hört man das, wenn Leute Brustkrebs haben, ja? Dann ist das jetzt die Frau mit Brustkrebs. Und man reduziert einen Menschen auf seine Krankheit. Nein, wir sind das nicht. Wir sind nicht nur dieser Teil, sondern wir dürfen auch sagen, das ist nur ein Bereich von mir. Er schreibt das weiter im Bereich, in denen der Selbstwahrnehmung, die falsch sind. Ich bin ziemlich dünn, ne? Sagt er dann. Das mag schrecklich albern erscheinen, aber es ist ein wesentlicher Teil meiner Identität, schreibt er. Als Teenager war ich furchtbar dünn, das half nicht, dass ich nach einem Wachstumsschub bei 1,93 Meter landete, was meinen ohnehin schon mageren Körper noch dünner machte. Die Jungen und Mädchen der Schule nannten mich den Kambodschaner. Ne? Zu dieser Zeit herrschte da Hungersnot in Kambodscha. Obwohl ich ein hervorragender Torschütze war, wurde ich nicht in der regionalen jungen Mannschaft aufgenommen. Und dann schreibt er das, vor einigen Jahren hatte ich eine Reihe schwerer Krankheiten, die meine Selbstwahrnehmung grundlegend veränderten. Ne? Ein Bandscheibenvorfall, 4 Operationen, ein doppelter Leistenbruch, eine tiefe Venenthrombose und so weiter. Verschiedene andere Sachen hat er gehabt. Und hier hat meine Frau Schoner mir geholfen, eine ausgewogene Sichtweise zu bekommen. Ohne die Realität meiner Krankengeschichte zu leugnen, hat sie mir geholfen zu erkennen, dass ich eigentlich noch ziemlich gesund bin und immer noch weit mehr tun kann als die meisten 50-Jährigen. Ich nehme die richtigen Medikamente für mein Blutgerinnungsproblem. Die Arthritis beschränkt sich auf einen kleinen Bereich in meinem linken Fuß. Ich gehe 4 bis 5 Mal pro Woche ins Fitnessstudio, bin so stark wie wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr. Und ich mag ein wenig krank sein, aber ich bin nicht völlig krank. Und weit mehr Teile meines Körpers sind eher stark als schwach. Ich bin krank, sollte also kein entscheidender Teil meiner Identität sein. Haltet euch der Sünde für tot, schreibt Paulus. Und Paulus befahl mir, so zu denken. Denn je mehr ich mich als für die Sünde gestorben betrachte, desto mehr werde ich für die Sünde tot sein. Wenn ich das nächste Mal in Versuchung gerate zu sündigen, werde ich nicht einfach nachgeben, weil ich schließlich ein Sünder bin. Stattdessen werde ich sagen, nein, das kann ich nicht, denn ich bin für die Sünde längst tot und lebe für Christus. So werde ich der Sünde sterben und für Christus leben. Auch Misserfolge neu zu bewerten. Diese Aussage, ich bin ein Versager. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich das Wort Versager in der Liste der Kurzbeschreibung aufgenommen hatte. Das schreibt er bei sich. Das liegt daran, dass ich sowohl als Geschäftsmann als auch im geistlichen Dienst Misserfolge erlebt habe. Und beides hat mein Identitätsgefühl geprägt. Und jetzt beschreibt er das sehr schön, sagt, so führte der Apple-Gründer Steve Jobs seinen Erfolg darauf zurück, dass er sein Leben nach 3 Rückschlägen neu bewertete. Er hatte das College abgebrochen, war von dem Unternehmen, das er selbst gegründet hatte, gefeuert worden und bei ihm wurde Krebs diagnostiziert. J.K. Rowling, ja, die Harry Potter geschrieben hat, verlor ihre Ehe, die Anerkennung ihrer Eltern und den größten Teil ihres Geldes. Aber dann, als sie nichts mehr zu verlieren hatte, wandte sie sich ihrer ersten Liebe zu, dem Schreiben. Das Versagen hat die unwesentlichen Dinge weggenommen, erklärte sie. Es hat mich Dinge über mich selbst gelehrt, die ich auf keine andere Weise hätte lernen können. Wie J.R. Briggs es ausdrückte, Scheitern kann ein nährstoffhaltiger Dünger sein. Ich weiß, dass mir die 10 Monate in der Schule des Versagens im Dienst meinen wertvollsten Abschluss verschafft haben. Ein Masterabschluss darin, wie man gut mit Versagen umgeht. Meine Misserfolge mögen schmerzlich gewesen sein, aber ungebrochener Erfolg wäre tödlich gewesen. Wir erleben uns nicht so sehr, wenn wir erfolgreich sind, und wir sinken nicht so tief, wenn es Rückschläge gibt, wenn wir Misserfolge neu bewerten. Scheitern kann ein nährstoffhaltiger Dünger sein. Veränderungen akzeptieren, auch das gehört dazu. Wir werden älter. Und das nimmt Einschränkungen mit sich. Und auch das ist ein Jahr unserer Geschöpflichkeit. Manche trauern lange ihrer Fitness nach, die sie hatten als 25-Jähriger. Und es gibt Studien, die darüber sprechen, dass man im Kopf eigentlich immer so zwischen 20 und 30 bleibt. Aber der Körper wird älter. Und das führt dann zu ganz verrückten Selbstüberschätzungen, weil sozusagen die Seele nicht mitaltert. Manche tun sich schwer, Veränderungen zu akzeptieren, weil sie älter werden. Und das aufzuhören, mit Sehnsucht an das zu denken, was mal möglich war, ist ein Annehmen auch unserer Geschöpflichkeit. Gerade Männer tun sich sehr schwer damit, Veränderungen ihrer Identität zu akzeptieren, wenn sie älter werden und dann den Arbeitsplatz wechseln müssen oder krank werden, in Rente gehen. Vielleicht versuchen sie mit 50 die gleiche Anzahl von Stunden mit der gleichen Konzentration und Intensität zu arbeiten wie mit 25. Und wenn das der Fall ist, dann führt das in der Regel zum Zusammenbruch. Wenn Gott uns jedoch die Gnade schenkt, Veränderungen in unserem Leben zu akzeptieren und uns auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, dann spiegelt sich das in unserer Selbstwahrnehmung wider. Ich glaube, dass eine Gnade das ist, oder? Wenn man alt werden darf und die Beschränkungen bejaht. Das darf sein. Ich darf das. Und einen tiefen Frieden darüber hat. Es rückt eine nächste Generation nach. Die Arbeit bleibt nicht liegen. Das Reich Gottes bricht auch nicht zusammen. Es findet sich jemand, der es macht. Aber es macht aus uns zufriedenere Menschen, wenn wir ein Ja dazu finden, dass wir mit dem Alter Beschränkung bekommen. Und es ist eine Annahme unserer Geschöpflichkeit, dass wir dazu ein Ja finden. Noch die Zukunft im Blick zu haben, dass wir Christen uns immer klar machen, die besten Tage liegen noch vor uns. Das Beste kommt zum Schluss. Und der Schluss ist noch nicht. Seht, welche Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, schreibt der Johannes, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleichseiden werden und wir ihn sehen, wie er ist. Unsere endgültige Identität besteht nicht nur darin, in Christus zu sein, sondern dass wir wie Christus sein werden. Und das ist wichtig, dass wir diese Identität uns vor Augen führen, möchte uns Mut dazu machen, dass wir dieses Jahr neu dazu gewinnen. Ich bin Geschöpf. Ich bin nicht unbegrenzt geschaffen. Ich darf mein Leben neu sortieren. Und darf das so sagen, wie das der Michael in seinem Namen hat, wer ist, wie Gott ist. Ich bleibe in Christus Geschöpf und mein Vater ist der Schöpfer. Wie entlastend ist das? Und vielleicht denken wir daran, wenn wir neue Bodenschwellen einziehen in unserem Leben. Ja, Gott hat unser Leben einen Rhythmus geschaffen, ja, mit Pausen. Wir brauchen Schlaf, wir brauchen Urlaub, es gibt Feiertage. 75 Tage im jüdischen Kalender waren ja nur Feiertage. Also Gott lässt feiern, das ist erlaubt. Man muss nicht 6 Tage arbeiten, am 7. gibt alles für den Herrn. Man darf einen Tag Ruhepause machen und die Welt dreht sich weiter. Und ich glaube, dass es eine Gnade ist, und dazu möchte ich uns Mut machen, dass wir diese Geschöpflichkeit neu bejahen. Gott hat uns begrenzt geschaffen. In Christus sind wir erlöst. Durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Und ich wünsche uns, dass wir über dem Ja dazu, auch geschöpft zu sein, neu Kraft gewinnen. Und vielleicht ein bisschen hoffnungsfroher in das nächste Jahr gucken. Amen. Ich möchte noch ein Buch empfehlen, Gütig und sanft. Ich hatte heute in der Predigt heute davon gesprochen. Der Herr Jesus wird hier beschrieben mit diesen beiden wunderbaren Wörtern von Dane Ortlund. Gütig und sanft, wie Sünder und Leidtragende das Herz Christi erfahren. Besonders gut geschrieben für Menschen, die ja vielleicht aus so einer Leistungskultur kommen und Verletzungen erlebt haben und an diesen wirklich wunderschönen Worten auch heilen dürfen. Der Jesus ist, wird hier toll beschrieben, gütig und sanft, kann ich wärmstens empfehlen. Und das Buch von David Murray, auch von Shona Murray, das Grüne für die Frauen, das Orangene für die Männer, CV-Verlag erschienen. Sehr zum Lesen für Mitarbeiter.